Ich bete vor der Predigt. Vater im Himmel, im Namen von Jesus Christus sagen wir dir Danke, dass wir miteinander in deinem Wort, Herr Jesus, nachforschen dürfen, ja, in der Bibel auf den Grund gehen dürfen. Und wir bitten dich, dass du, Herr Jesus, durch deinen Heiligen Geist an uns wirkst, zu uns sprichst und uns dein Wort entschlüsselst. Amen. Wir sind in dieser Predigtreihe Höre auf Gott, wie Jünger hören und höre auf die 10 Gebote, die uns zeigen, wie Gott Beziehung lebt. Da ist noch der Link, wie man das downloaden kann. Ah, jetzt bin ich da falsch. Und wir haben schon die Einführung gehabt in diese Gebote. Ich habe da auch ein paar Videos gemacht dazu. Das vor allem auch für die, die vielleicht im Kids-Treff engagiert sind oder die in den Ferien waren. Und ich mache die relativ schnell. Ich setze mich einfach an meinen Bürotisch und fange einfach an. Und gestern habe ich ganz kurz schnell im Teil 3 hineingehört und habe ich gemerkt, hier habe ich einen Fehler gemacht. Ich spreche von Gebote 1 bis 6, aber eigentlich zeigt der Bildschirm 1 bis 4 und so. Also es ist nicht fehlerfrei. Aber das ist das, was ich in meiner Arbeitszeit machen kann. Und jetzt gehen wir so hinein in diese in eigentlich Teil 4 und das ist so eigentlich ein Daumenkino, oder? Ihr kennt das, das Daumenkino, da hat man so Blätter und das mache ich mit diesen Folien, darum hat es so viele Folien. Genau. Christliche Perspektive auf die 10 Gebote. Also wir kommen so langsam zu dem, was uns Christen natürlich am meisten interessiert. Hier sind diese 10 Gebote, die abgekürzt sind nach der jüdischen Zählung. Also das erste Gebot ist, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Und wenn du jetzt sagst, aber das ist doch gar kein Gebot, dann gebe ich dir voll recht. Aber im Urtext, im hebräischen Urtext, steht eigentlich auch nicht 10 Gebote, sondern es steht 10 Worte. Und das ist dieses erste Wort. Jetzt heute fragen wir uns, sind die 10 Gebote des Alten Testaments für Christen überhaupt noch gültig? Und ich behaupte, ja, definitiv. Jesus sagt in Matthäus 23, dann redete Jesus zu den Volksmengen und zu seinen Jüngern. Also, wir sind ja auch in dieser Jüngerschaftsnachfolge. Was er also jetzt sagt, das betrifft auch uns. Auf Moses Lehrstuhl haben sich die Schriftgelehrten und die Pharisäer gesetzt. Und Moses Lehrstuhl, würde ich sagen, da gehören die 10 Gebote ganz sicher dazu. Alles nun, was sie euch sagen, tut und haltet. Aber handelt nicht nach ihren Werken, denn sie sagen es und tun es nicht. Und dann lasse ich aus Platzgründen etwas aus. Dann sagt später Jesus in Vers 13, wehe aber euch Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr verschließt das Reich der Himmel vor den Menschen, denn ihr geht nicht hinein, noch lasst ihr die, welche hineingehen wollen, hineingehen. Also Jesus spricht hier vom Moses Lehrstuhl und er spricht vom Reich der Himmel und das hat miteinander mehr zu tun, als wir vielleicht vom Neuen Testament her als nicht hebräisch prägte Christen so denken. Also vom Moses Lehrstuhl her kann man eigentlich das Reich der Himmel erklären, sagt Jesus hier implizit. Denn er sagt, die Schriftgelehrten hätten eigentlich in dieses Reich der Himmel hineingehen können, aber sie gingen nicht hinein und wären auch denen, die hineingehen wollen, hineinzugehen. Also, was sicher ist, Moses Lehrstuhl kann uns nicht kalt lassen, sondern Moses Lehrstuhl ist auch etwas, was uns Jünger nach wie vor betrifft. Dann noch etwas klarer noch in Matthäus 5, in der Bergpredigt, da sagt Jesus, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Also, das wird nicht vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Also die 10 Gebote, natürlich nebst vielen anderen alttestamentlichen Texten beziehungsweise überhaupt das ganze Alte Testament, das hat Jesus nicht aufgelöst, sondern Jesus hat es erfüllt. Und er sagt hier, dass diese Gebote nach wie vor Gültigkeit haben. Im Lexikon zur Bibel, da steht interessanterweise, im Neuen Testament führen Jesus und die Apostel alle, und man muss hierzu sagen, die moralischen Gebote sind gemeint, alle Gebote wiederholt an. Interessanterweise mit Ausnahme des Sabbatgebotes. Das wird nicht im Neuen Testament rezitiert. Dabei werden sie, also die Gebote, mit Betonung der inneren Haltung vor der äußeren Erfüllung zusammengefasst in die 2 Forderungen der Gottes- und Nächstenliebe. Und das kennen wir, liebe Gott mit all deiner Kraft und so weiter und deinen Nächsten wie dich selbst. Das Sabbatgebot hat Jesus tatsächlich irgendwie neu betont, indem er im Markus 2 sagt, der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen worden und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Somit ist der Sohn des Menschen Herr auch des Sabbats. Also der Sabbat ist für uns gemacht. Gehe da relativ schnell durch, denn jetzt fängt es erst richtig an. Hat Jesus den 10 Geboten eine neutestamentliche Dimension gegeben? Fragezeichen. Und wieder behaupte ich, ja, definitiv. Also, Paulus zum Beispiel sagt, obwohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin, sondern unter dem Gesetz Christi. Die Frage ist natürlich, was meint Paulus mit dem Gesetz Christi? Ich behaupte, dass die 10 Gebote zu diesem Gesetz Christi dazugehören, aber dass eben die christliche Sicht auf die 10 Gebote uns eine neue Dimension eröffnet, wie wir diese Gebote zu verstehen haben. Und das probiere ich jetzt heute Morgen aufzuzeigen. Das erste Wort ist, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Dieses erste Wort ist extrem wichtig. Denn es zeigt uns, aus welcher Perspektive wir diese 10 Gebote überhaupt lesen sollen, verstehen sollen. Und auch wir Christen tun uns schwer mit dieser Perspektive. Denken wir an die Bergpredigt. Wir tun uns schwer mit der Bergpredigt, wenn wir die Bergpredigt als etwas verstehen, das wir jetzt einfach einhalten müssen. Und Nicht wenige Christen haben den Eindruck, die Bergpredigt, das sollten wir eigentlich einfach tun. Und nicht wenige Christen haben deshalb auch Mühe mit der Bergpredigt. Aber die Bergpredigt müssen wir anders verstehen. Die Bergpredigt ist eine Anweisung an befreite Menschen. An Menschen, die von der Sünde befreit worden sind. Und diesen Menschen gibt Jesus dann eben Lektionen, wie sie jetzt leben können, aus der Kraft des Heiligen Geistes heraus. Und wenn wir die Bergpredigt so verstehen, dann ist die Bergpredigt kein Gesetz, sondern dann ist die Bergpredigt eine Handlungsanweisung für Menschen, die von der Sünde befreit sind. Und die 10 Gebote sind eine Handlungsanweisung Gottes für das Volk Israel, das jetzt von der Sklaverei Ägypten befreit ist. Also die 10 Gebote richten sich an diese Befreiten von der Sklaverei aus Ägypten. Und jetzt im Neuen Testament hat das natürlich noch eine viel größere Bedeutung. Denn wir sind durch Jesus Christus erlöst. Und das sagt ja schon der Name Jesus Christus. Jesus, hebräisch Josua. Und Jesus wurde von Gott diesen Namen zugesprochen. Und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, sagt Gott zum Josef. Denn er wird sein Volk erretten von seinen Sünden. Also wie das Volk Israel aus der Sklaverei Ägypten herausgerettet wurde, so rettet uns Jesus aus der Sünde, aus der Sklaverei der Sünde. Jesus kommt eigentlich von Josua. Es ist der gleiche Name, den wir als Josua im Alten Testament lesen. Und Josua wurde dem Hoshea, der Sohn des Nun, wurde diesen Namen zugesprochen. Und also Jesus oder Josua sind also beides mal Namen, die nicht einfach irgendein Mensch gegeben hat, sondern sind beides mal Namen, die von Gott her einem Menschen zugesprochen wurden. Natürlich, Jesus können wir nicht einfach Mensch sagen, aber auch Jesus wurde dieser Name zugesprochen. Dieser Name ist in der Bibel ganz in verschiedenen Betonungen vorhanden. Hebräisch heißt es eigentlich Jehoshua. Dann nach dem Exil sagen die Juden Jeshua. Dann die deutsche Übersetzung übersetzt mit Josua und die griechische Übersetzung übersetzt es mit Jesus. Also ein ziemliches Wirrwarr, wie dieser Name ganz genau ausgesprochen wird. Aber die Bedeutung ist immer die gleiche: Jahwe rettet. Und wir folgen Jesus Christus nach. Wir sind durch Jesus Christus befreit aus der Sklaverei der Sünde. Und dann heißt es ja Jesus Christus. Christus ist das Griechische für Messias, meint der Gesalbte. Und das sagt Jesus im Lukas 4, er zitiert aus Jesaja 61, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Und von dieser Salbung her kommt eben dieses Wort Messias, das eben in Jesaja 61 eigentlich prophetisch gesprochen wird. Und Jesus nimmt diese Prophetie und sagt, das hat sich heute erfüllt. Und nun, was wird der Messias machen? Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Befreiung auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn. Also wir sind im Neuen Testament wirklich befreit, noch viel mehr Befreite, als es das Volk Israel in der Wüste Sinai war. Und umso mehr können wir sagen, dass diese 10 Gebote durch uns durchaus etwas uns zu sagen haben, dass wir nach diesen 10 Geboten leben können, weil wir befreit sind von der Sklaverei, der Sünde befreit. Und interessanterweise nennt Jakobus, der Bruder des Herrn, er spricht vom Gesetz der Freiheit. Wir sprechen ja als Christen nicht so gerne vom Gesetz. Wir sprechen lieber vom Glauben. Und das kommt wahrscheinlich von den Paulusbriefen her, das kann ich absolut verstehen, bin ich völlig einverstanden damit. Aber das Gesetz der Freiheit ist eben nicht Gesetz im Sinne von Gesetzlichkeit, sondern das Gesetz der Freiheit ist das Gesetz, das an die Befreiten ergeht. Warum? Weil sie jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes das leben können. Wir müssen wissen, und es ist gut, wenn wir wissen, was wir eigentlich können durch die Kraft des Heiligen Geistes. Stell dir vor, da würde irgendwie so, sagen wir mal, in einem Comicsfilm, du wärst Teil dieses Comicsfilms und da kommt jemand und sagt, du bist von jetzt an die Superfrau. Und deine erste Frage wäre wahrscheinlich, ja, was kann denn eine Superfrau? Oder? Ja, was kann die, oder? Und du musst zuerst mal wissen, was du kannst. Zum Beispiel, kannst du fliegen? So wie Superman, kannst du fliegen? Wenn du fliegen kannst und du glaubst das, dann gehst du zum Fenster und tschüss, fliegst du los. Du musst wissen, was du kannst. Und genau das zeigt uns eben das Gesetz der Freiheit. Es zeigt uns, was wir eigentlich können durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und bitte versöhne dich mit diesem Ausdruck Gesetz, denn wenn du an dieses Gesetz denkst, wir wollen alle wissen, was eigentlich Sache ist. Und Christen, die das Gesetz der Freiheit nicht kennen, die machen sich in der Regel selber Gesetze. Zum Beispiel, der Rock muss so und so lang sein und die Haare müssen so sein und diese Lieder muss man singen und die anderen sind falsch und so weiter. Was machen doch Freikirchler alles für Gesetze? Es ist enorm. Da könnte man ein Buch schreiben darüber. Und da wird extrem diskutiert, ob jetzt Rauchen wirklich Sünde ist oder nicht. Und da kann man wahrscheinlich verschiedener Meinung sein. Aber ich denke, es ist besser, wenn wir uns mit den großen Wahrheiten der Bibel beschäftigen. Die Wahrheiten, die uns eben in diese Freiheit führen. Und dann erübrigen sich so viele Diskussionen über irgendwelche eher kleinere Dinge, weil wir uns dann mit dieser großen Befreiung Gottes beschäftigen und in Dankbarkeit daraus leben. Also der Jakobus, der zieht das ziemlich durch im Jakobusbrief, er nennt das zweimal das Gesetz der Freiheit. Das Gesetz der Freiheit ist an uns ergangen, weil wir befreit sind. Und von dieser Befreiung aus der Sklaverei, der Sünde heraus, können wir uns mit diesem Gesetz Gottes versöhnen, weil wir jetzt wissen, yes, we can. Dann dürfen wir festhalten, immer wenn in den 10 Geboten steht, du sollst, dann könnte man auch übersetzen, du wirst. Das heißt, es geht um Dankbarkeit. Gott hat das Volk Israel aus der Sklaverei der Sünde befreit und jetzt erwartet er Dankbarkeit. Das ist auch im Neuen Testament so, wenn Paulus im Römer 12,1 schreibt, ich ermahne euch nun, Brüder, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Dann ist eigentlich der Ankerpunkt oder der Mittelpunkt dieses Bibelverses eben das. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes. Das ist das, was uns dankbar macht. Eigentlich ist unsere Hingabe in Jesus Christus nichts anderes als Dankbarkeit. Ich habe mich früher immer wieder gewundert, weshalb in der Bibel Dankbarkeit so wichtig sein soll. Ich habe immer gedacht, aber wahrscheinlich geht es auf einen Schaden aus meiner Kindheit hervor. Wir mussten am Tisch immer so die Danke sagen, oder? Also so, kann ich bitte die Butter haben? Und dann hat man mir die Butter hingestreckt und dann wurde erst losgelassen, wenn ich Danke gesagt habe. Ich habe immer gedacht, wie überflüssig. Ist wahrscheinlich ein kleines Trauma da aus meiner Kindheit. Aber von der Bibel her ist es eben wirklich so, wir sind Befreite durch die Erbarmungen Gottes. Das heißt, schau an das Kreuz, was Jesus für dich getan hat. Und dann ist die Frage, was tust du nun für mich? Diese Frage ist der Ursprung der Bekehrung vom Graf von Zinzendorf. Dann haben wir dieses zweite Gebot, wo wir sehen, dass es um eine Liebesbeziehung mit Gott geht. Denn es steht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Das heißt, Gott lässt es nicht kalt, ob wir mit ihm in Verbindung sind oder nicht. Und er will mit uns eine einzigartige Verbindung haben. Deshalb sagt die Bibel auch, ist Gott heilig. Das heißt, er will heilig sein in deinem Leben. Heilig ist das Gegenteil von profan, ist das Gegenteil von allgemein. Heilig meint ausgesondert, einzigartig. Und Gott will mit dir eine heilige Beziehung haben. Das heißt, er will in deinem Leben heilig sein, dass die Beziehung zu ihm, dass die für dich etwas Einzigartiges ist. Etwas, das in deinem Leben Priorität hat. Und es ist auch die Absage an den Götz Mammon und Geldliebe. Im Neuen Testament sehen wir keinen Götz Baal mehr. Nach dem Exil ist Israel von all diesen Götzenstatuen geheilt. Die haben keine Probleme mehr damit. Es gibt nur noch ein Götze und das ist der Götz Mammon. Der Götz Geldliebe, dem auch die Pharisäer erlegen sind. Und die Tatsache, dass Judas Iskariot Jesus um Geld verkauft hat, muss eine Warnung sein für uns. Geld, Mammon, also Geldliebe und Mammon ist eigentlich, wird so viel im Neuen Testament thematisiert, weil es eben eine Art von Götzendienst ist. Dann kommen wir zum dritten Gebot. Da würde ich vor allem sagen, das ist gegen die Heuchelei, aber beinhaltet noch vieles mehr. Aber nur mal das, da wo Gott draufsteht, da soll bitte schön auch Gott drin sein. Sonst ist es Heuchelei. Dann das Sabbatgebot. Da wird uns gezeigt, dass wir mit Gott die Beziehung pflegen sollen, also unsere Beziehung zu ihm pflegen sollen, und zwar im Takt des Schöpfungsrhythmus. Und wenn wir auf 5. Mose 5 schauen, wo ja die 10 Gebote noch einmal wiederholt werden, dort wird betont, dass das Sabbatgebot auch dazu dient, dass wir uns der Erlösung erinnern. Und das sagt zum Beispiel 2. Petrus 1, 12 bis 13, dass wir an diese Erlösung uns immer wieder erinnert werden sollen. Deshalb machen wir ja auch Gottesdienste, dass wir uns an diese Erlösung erinnern, dass wir uns auf Jesus wieder kalibrieren, dass Jesus wirklich der Mittelpunkt in unserem Leben ist und dass wir von dieser Erlösung heraus leben. Und alle anderen Gebote fasse ich jetzt einfach einmal zusammen. Und das kann man zusammenfassen mit Geistesfrucht. Das ist eigentlich nichts anderes als Geistesfrucht. Und dann gibt uns Jesus noch ein 11. Gebot. Und wenn wir jetzt so diese 10 Gebote vor uns haben, dann verstehen wir viel besser, dass Jesus sagt, ein neues Gebot gebe ich euch. Zu diesen 10 Worten noch ein neues. Ein neues Gebot gebe ich, Jesus, euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Und dann zum Beispiel Galater 6,2. Einer trage des anderen Lasten und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Also die Bruderliebe ist ein neues Gebot, das wir Christen, wenn wir die 10 Gebote durchgehen, uns bewusst machen müssen. Jesus hat ein weiteres Gebot gegeben. Da noch einmal Johannes 13, 34 bis 35. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Da kommt immer wieder dieses griechische Wort hina zum Tragen, wird manchmal verschieden übersetzt und ich habe das jetzt da hineingeschrieben, weil ja, auch in den anderen Worten ist das dann noch ziemlich interessant. Und Jesus gibt dieses neue Gebot, die Bruderliebe, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Also das ist unser Markenzeichen. Und wenn das nicht unser Markenzeichen ist, dann heucheln wir eigentlich. Denn das Markenzeichen der Christen ist Einheit. Aber nicht für diese allein bitte ich, betet dann Jesus in diesem hohepriesterlichen Gebet, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Da sind wir, gehören wir voll dazu, für uns hat er gebetet. Damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir. Das, und da sehen wir, dass hier wird hina mit das übersetzt, hier mit damit, aber es ist beides mal genau das gleiche Wort. Dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Das ist die Missionsmethode von Jesus Christus. Dann geht es weiter. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, den Heiligen Geist. Dass sie eins seien, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Dieses Gebot der Einheit ist eigentlich, das ist für Jesus so dermaßen wichtig. Und ich finde es interessant, dass wenn wir so diese 10 Gebote durchnehmen und dann eben eigentlich diese Hälfte dazu nehmen, dann irgendwie klingelt es im Herzen viel besser. Dann merkt man irgendwie, wow, Jesus hat wirklich noch ein 11. Gebot gegeben. Wir tun gut daran, das ernst zu nehmen. Und interessant ist, wie zweckorientiert Jesus hier ist. Es ist immer dieses griechische Wort hina. Und das kommt so viel mal in diesem Zusammenhang vor. Also Jesus ist hier sehr zielorientiert. Und er sagt uns ganz klar, das ist das Markenzeichen von euch. Und daran wird die Welt erkennen. Und deshalb wird sie glauben. Weil ihr aus der Kraft des Heiligen Geistes Einheit vorleben könnt. Das sind die 10 Gebote plus 1. Ich glaube, jetzt ist ein guter Moment zum Beten. Herr Jesus, wir sagen dir Danke für das, was du uns da weitergegeben hast. Und mit großer Ehrfurcht nehmen wir auch dieses neue Gebot einmal mehr zur Kenntnis. Du hast es so betont. du hast für uns gebetet, dass wir dieses Gebot halten aus der Kraft des Heiligen Geistes. Ja, du hast uns wirklich deine Herrlichkeit geschenkt, eben diesen Heiligen Geist, um dieses Gebot halten zu können. Und du weißt, wie viel Mal wir da als Christenheit schon versagt haben. Wir werden natürlich genau auch in diesem Punkt am meisten angegriffen. Und danke, Jesus, dass wir jetzt uns einfach unter dieses Gebot stellen dürfen. Wir bitten dich um Vergebung da, wo wir versagt haben. Sagen dir danke, dass wir immer wieder uns aufrichten können und wieder mit dir weitergehen dürfen, weil du uns eben vergibst. Und ich bitte dich, dass wir diese Einheit hier in der Halsame Affoltern leben können, weiterhin leben können. Dass das unser Markenzeichen ist. Dass die Menschen rundherum zueinander flüstern, die sind eben, die haben Einheit. Dass wir eine Glaubensfamilie bleiben können, wie wir sie jetzt sind, und dass wir darin noch mehr wachsen dürfen. Amen.